Also es gibt zum einen ein paar substanzspezifische Inkompatibilitäten, die hier zum Tragen kommen und dann aber allen voran diese Anionen-Kationen-Wechselwirkungen. Nahezu alle anionischen Wirk- und Hilfsstoffe sind in diesem Falle eben unverträglich mit dem Wirkstoff. Da gehören zum Beispiel die Gelbildner wie Carbomere mit dazu oder auch die Emulgatoren. Und da kommt es dann eben zum Brechen, zum Zerstören von unserer Grundlage, sodass einfach Chlorhexidin, Salze da nicht eingearbeitet werden können. Hier hilft es dann tatsächlich nur, wenn wir einfach unsere Grundlage austauschen. Wenn sich jetzt um einen anderen Wirkstoff handelt, der nicht mitverträglich ist, dann muss man zum Beispiel einfach auf zwei verschiedene Rezepturen zurückgreifen. Da wiederum wird es dann wichtig, dass wir uns vom Arzt noch eine zweite Verordnung geben lassen, dass es nicht zu einer Retaxation kommt.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen in der Apotheke von der PTA Ihres Vertrauens eine Creme mit nach Hause, die für Sie angefertigt wurde. Sie öffnen die Drehdosierkruke und es quillt eine graufarbene, flüssige Masse heraus. Ganz ehrlich, bah! Damit Ihnen als PTA das nicht passiert, hat meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht bei Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin nachgefragt. Es geht um Chlorhexidin-Digluconat, ein Antiseptikum, das bestimmte Grundlagen grau verfärben oder sie stark verflüssigen kann. Warum und wie sich das vermeiden lässt, erklären die beiden in unserer neuen Episode vom PTA-Funk. Und damit hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin von Das PTA-Magazin. Unsere Website haben wir direkt unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Giesingen. Ich freue mich, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mit mir und über unser gemeinsames Lieblingsthema, die Rezeptur, zu plauschern.
Hallo liebe Steffi, vielen herzlichen Dank auch erstmal für deine Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich dir heute wieder Rede und Antwort stehen darf in unserem kleinen Rezepturplausch. Und das Thema Rezeptur liegt mir ja wirklich besonders am Herzen. Darum freue ich mich, dass du dir auch wieder die Zeit nimmst, mich zu löchern.
Ja, Ehrensache. Und löchern mache ich sehr gerne. Löchern möchte ich nämlich dich heute zu einem Wirkstoff, der wahrscheinlich doch relativ oft vorkommt, aber vielleicht vielen trotzdem nicht so ganz geläufig ist, und zwar dem Chlorhexidin. Das wollen wir jetzt mal unter die Lupe nehmen. Und verrat mir doch mal, gegen was Chlorhexidin und seine Salze in der Regel eingesetzt werden.
Ja, in der Rezeptur kommen tatsächlich drei Vertreter des Öfteren vor. Wir haben das Chlorhexidin-Diacetat und das Chlorhexidin-Dihydrochlorid. Und hauptsächlich, so ist es zumindest bei uns in Giesingen, das Chlorhexidin-Digluconat, und zwar in Form von dieser 20-prozentigen fertigen Lösung. So haben wir es bei uns am häufigsten zum Einarbeiten. Es ist ein klassisches Antiseptikum und Konservierungsmittel und wird hauptsächlich in Dermatika- und auch Mundspüllösungen eingesetzt. Es gibt ein gewisses breites antimikrobielles Spektrum, was die Chlorhexidinsalze bedienen können. Zum Beispiel eine Wirkung gegen diese Pseudomonaden und auch gegen Schimmelpilze, da jedoch eher in höherer Konzentration.
Okay. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Chlorhexidin in Anwesenheit von Blut und Eiter nicht richtig wirkt. Ist dir da irgendwas bekannt?
Ich könnte mir jetzt beim Blut tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht was mit dem pH-Wert oder auch mit dem Ausschwemmen und dann der Konzentrationserniedrigung zu tun hat. Beim Eiter natürlich eben Bakterien, die dann vielleicht nicht ausreichend bekämpft werden können. Da kommt es dann natürlich eben auch auf die gewisse Konzentration an. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass gegen diesen Wirkstoff manche Patienten eine Allergie entwickeln können. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Im NRF wird da sogar in Einzelfällen von anaphylaktischem Schock geredet, sodass man da schon auch manchmal ein bisschen Vorsicht walten lassen muss.
Gut, letzten Endes entscheidet es ja auch der Arzt, ob es sinnvoll ist, in dem Fall Chlorhexidin einzusetzen oder nicht.
Genau, also es gibt dann eben Beispiele wie solche Ulzera, wo es problematisch sein kann. Da sollte es nicht eingesetzt werden, aber das steckt natürlich dann, wie du sagst, richtig im Ermessen des Arztes. Bei den Allergien finde ich es immer ganz gut, wenn man nochmal nachfragt. Manche Patienten gehen ja auch zu unterschiedlichen Ärzten, sodass wir bei uns auch so ein Allergiestammblatt angelegt haben, wo wir das dann eintragen, wenn wir das von dem Kunden wissen. Das ist ja auch nicht immer schon bekannt vorab.
Du hast vorhin erwähnt, bei euch kommt hauptsächlich die Chlorhexidin-Digluconat-Lösung zum Einsatz. Was muss ich da beachten, dass die Einwaage auch wirklich korrekt ausfällt?
Wichtig ist, dass man natürlich richtig berechnet, was es zu einzuwiegen gibt. Bei einer 20-prozentigen Lösung kommt es da denn eben auch drauf an, wie hat der Arzt jetzt genau rezeptiert? Hat er uns schon die fertige Lösung in Gramm angegeben oder den Reinstoff, dann muss ich gegebenenfalls umrechnen. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass natürlich ein Einwaagekorrekturfaktor notwendig sein kann. Das berechne ich am einfachsten mit dem Rechentool vom NRF. Da kann man nichts anbrennen. Da gebe ich einfach meine Werte vom Analysenzertifikat ein und bekomme dann am Ende die richtige Einwaage.
Und die Dichte muss ich ja auch noch beachten, ne?
Genau.
Grafzahl lässt grüßen. Wenn ich Chlorhexidin-Digluconat verarbeite, da kann es eine Reihe von Inkompatibilitäten geben. Es gibt eine ganz wichtige, auf die ich unbedingt achten muss. Verrat uns doch mal bitte, welche das ist und welche Lösungsmöglichkeiten es dann gibt.
Also es gibt zum einen ein paar substanzspezifische Inkompatibilitäten, die hier zum Tragen kommen, und dann aber allen voran diese Anionen-Kationen-Wechselwirkungen. Nahezu alle anionischen Wirk- und Hilfsstoffe sind in diesem Falle eben unverträglich mit dem Wirkstoff. Da gehören zum Beispiel die Gelbildner wie Carbomere mit dazu oder auch die Emulgatoren. Und da kommt es dann eben zum Brechen, zum Zerstören von unserer Grundlage, sodass einfach Chlorhexidin, Salze da nicht eingearbeitet werden können. Hier hilft es dann tatsächlich nur, wenn wir einfach unsere Grundlage austauschen. Wenn es sich jetzt um einen anderen Wirkstoff handelt, der nicht mitverträglich ist, dann muss man zum Beispiel einfach auf zwei verschiedene Rezepturen zurückgreifen. Da wiederum wird es dann wichtig, dass wir uns vom Arzt noch eine zweite Verordnung geben lassen, dass es nicht zu einer Retaxation kommt. Und dann kann es natürlich noch zur Verflüssigung kommen. Das ist einfach auch ein Problem, was wir ab und an haben, hauptsächlich wenn wir im vollautomatischen Rührsystem arbeiten.
Wobei aber eine Verflüssigung ja keine Inkompatibilität im eigentlichen Sinn ist, ne?
Genau, bis zu einem gewissen Grad ist es tatsächlich verschmerzbar. Hier müssen wir einfach ein bisschen im Blick behalten, dass die Compliance nicht gefährdet ist. Wenn das Ganze zu flüssig wird und eben herunterläuft, dann kann es eben auch nicht an Ort und Stelle wirken, nicht dort einziehen, wo es hin soll. Man kann in gewissem Maße mit dem vollautomatischen Rührsystem trotz alledem arbeiten, wenn man diese herstellerspezifischen Angaben berücksichtigt. Da gilt es zum Beispiel, dass man einfach die Drehzahl möglichst stark minimiert, also mit maximal 300 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Und ganz wichtig, wenn ich noch einen zweiten pulverförmigen Wirkstoff habe, dann arbeite ich in so einem zweischrittigen Mischverfahren, nennt sich das. Ich arbeite zuerst meinen pulverförmigen Wirkstoff ein, ganz normal im Sandwichverfahren und auch mit der ganz normalen Umdrehungszahl, und arbeite dann in einem zweiten Schritt mit dieser niedrigeren Umdrehungszahl von 300 Umdrehungen pro Minute dann meinen Chlorhexidin-Wirkstoff mit ein.
Wenn ich das Ganze jetzt manuell herstellen würde, würde ich genauso verfahren? Oder wie würde ich es da machen?
Also am besten tatsächlich auch da. Wir haben, wenn wir von Hand arbeiten, diese Verflüssigung nicht ganz so stark. Wenn wir aber relativ lange drin rumrühren, was wir ja, wenn wir einen zweiten Wirkstoff mit reinarbeiten, schon auch machen, dann wird schon die Verflüssigung auch stärker. Also auch da empfiehlt es sich eigentlich, zweischrittig zu arbeiten, um ein festeres Ergebnis zu bekommen.
Okay. Stichwort Konservierung. Chlorhexidin-Digluconat wirkt antimikrobiell, wie du vorhin gesagt hast. Muss ich Rezepturen, die den Wirkstoff enthalten, dann überhaupt noch konservieren? Oder ist die antimikrobielle Wirkung per se ausreichend?
Also es kommt ein bisschen auf den Einzelfall an. Wie immer müssen wir da im Rahmen von unserer Plausibilitätsprüfung auch eine Einzelfallentscheidung treffen. Manchmal muss ja zum Beispiel noch eine größere Menge Wasser mit eingearbeitet werden. Dann kommt es natürlich auf die genaue Konzentration an. Gegebenenfalls muss ich dann nochmal nachkonservieren. Und dann gibt es eben auch gewisse Lücken, die diese Salze aufweisen können. Da kann man dann natürlich nochmal nachkonservieren, muss aber da auch schauen, welches Konservierungsmittel ist gut verträglich. Propylenglykol geht da zum Beispiel relativ unproblematisch. Schwieriger wird es zum Beispiel mit der Sorbinsäure.
Was ist an Sorbinsäure das Problem im Zusammenhang mit Chlorhexidin-Digluconat?
Ja, es gibt ja Grundlagen, die schon mit Sorbinsäure-Kaliumsorbat vorkonserviert sind. Und es ist oftmals so, dass es hier zu einer Reaktion kommt, die noch nicht genau geklärt ist. Aber die Creme verfärbt sich grau. Und die sieht natürlich sehr unschön aus.
Ja, also ich glaube, wenn da graue Creme aus der Dosierkruke kommt oder der Tube, da wird sich der Kunde wundern.
Genau, da haben wir schönere Varianten, indem wir einfach dann eine Grundlage mit Propylenglykol vorkonserviert verwenden, wo das dann unkomplizierter funktioniert.
Okay, gut. In der Dezemberausgabe von das PTA-Magazin stellen wir den Fall einer Kundin vor, die eine Creme mit Chlorhexidin-Digluconat gegen ein bakteriell infiziertes Handekzem verordnet bekommen hat. Hast du vielleicht noch, weil es wird ja jetzt kälter draußen, noch ein paar Tipps zur Handpflege in der kalten Jahreszeit?
Ja, ich bin da tatsächlich selber auch leider davon betroffen. Sobald die Außentemperaturen sinken, sind meine Hände Reibeisen. Man kann sehr gut mit einem rückfettenden Handwaschöl arbeiten. Ich finde, man reinigt ja die Hände wirklich sehr oft, gerade auch wir in der Apotheke. Auch wenn wir noch zusätzlich eine Desinfektion verwenden, verwende ich da gerne was Rückfettendes, weil man sich dann da einfach diesen Hautschutz, diese Hautschutzbarriere nicht so stark zerstört. Wer viel mit Wasser arbeitet, kann so eine Protect-Creme vor der Arbeit verwenden als Schutz. Und in jedem Fall gilt natürlich nach jedem Händewaschen dann auch wieder eine Pflegecreme auftragen.
Wäre es dabei dann nicht besser, wenn ich mir die Hände wasche, die Protect-Creme auch nochmal aufzutragen und dann erst zur Nacht was Fettiges?
Also wenn ich wieder weiterhin mit Wasser arbeite, dann macht natürlich das Auftragen der Protect-Creme wieder Sinn. Wenn die Problematik ganz stark ist, sollte natürlich, wenn mit Wasser gearbeitet wird, auch darüber nachgedacht werden, ob ich solche Einweghandschuhe trage. Da kann es dann mit dem Schwitzen drunter auch manchmal wieder schwierig werden. Da trage ich ganz gern solche Baumwollhandschuhe unter den Einweghandschuhen. Das kann man auch noch empfehlen. Und die wiederum kann man sehr gut empfehlen für den Kunden, dass er so eine Cremepackung für die Hände macht über Nacht. Dass man praktisch dick die Hände eincremt, Handschuhe drüber und es schön einziehen lässt.
Mhm. Ja, das ist ja auch besser, weil tagsüber mit so Schmierpfoten zu arbeiten, das mögen gerade die meisten Platz nicht so.
Oder mit dem Handy.
Ja. Richtig, nicht ganz so dolle.
Nee.
Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Wie immer, dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
Ja, wir hatten diese Woche einen ganz, ganz schlimmen Tag in der Apotheke. Unser Softwarehaus hatte irgendwie ein Problem, das E-Rezept richtig einzulesen. Und da muss man ja tatsächlich sagen, das bedeutet mittlerweile einfach Stillstand. Da geht nichts mehr.
Rien ne va plus.
Ja, also man kann die Sache drehen und wenden, wie man möchte. Die Kunden sind böse, wir selber natürlich auch am Rödeln und können eigentlich nichts machen. Und an solchen Tagen wünsche ich mir manchmal die schönen Papierrezepte zurück. Und zwar sogar in der alten Zeit, wo ich noch von Hand was taxieren kann und es einfach mit dem Kugelschreiber draufschreibe.
Es lebe die Nostalgie.
Ja, also manchmal sind die altbewährten Systeme eben tragfähiger und nicht so stark störanfällig. Und nicht jede Neuerung ist da wirklich gut für uns. Man sollte irgendwie zumindest einen Graubereich noch nutzen können, um diese Zeit dann zu überbrücken.
Ja, also das geht eigentlich gar nicht. Und da ist man dann irgendwie, hat man doch das Gefühl, an die Grenzen der Digitalisierung zu stoßen in solchen Momenten, ne?
Ja, auch ein Stromausfall ist ja heute wirklich ein absolutes No-Go. Da geht ja in der Apotheke einfach nichts mehr.
Ja, nicht nur in der Apotheke, also überall. Ja, ja, meine Liebe, dann drücke ich die Daumen, dass euer System gerade jetzt, wenn Weihnachten kommt und der Weihnachtsstress losgeht, stabil bleibt. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut, Sarah.
Herzlichen Dank, liebe Steffi. Halt auch gut durch bis Weihnachten. Tschüss.
Mach ich. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.